Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Paarbeziehung meistern mit System. Ein Podcast mit wegweisenden und kraftvollen Inspirationen für die Gestaltung einer glücklichen Paarbeziehung. Ich heiße Manuela Unger, bin Autorin des Paarratgebers Mehr Vertrauen, mehr Intimität, mehr Liebe, systemische Ansätze, außergewöhnliche Techniken und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die jede Paarbeziehung nachhaltig stärken. Und ich freue mich darauf, dir essentielle und ungewöhnliche Inputs für High Quality in deiner Paarbeziehung zu geben. Werde zur Meisterin, zum Meister deiner Paarbeziehung und lerne hier das entsprechende Know-how kennen, das den Unterschied machen könnte. Also, let's go. Heute mit dem Thema Paarkommunikation. Zum Auftakt habe ich ein paar Fragen an dich. Wie würdest du eure Kommunikationsfähigkeit in der Paarbeziehung, falls du in einer lebst, generell bewerten zwischen 0 und 10, wobei 10 dann sehr gut wäre? Läuft die Kommunikation zu deiner Zufriedenheit? Oder möchtest du gerne etwas verbessern? Verwendest du eine besondere Kommunikationsmethode, die dir in schwierigen Situationen behilflich ist? Wie findest du zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin gute Lösungen, wenn ihr Konflikte bewältigt? Dieser Podcast-Beitrag will das Thema Kommunikation und Konflikt in Paarbeziehungen beleuchten, sinnvolle Kommunikations-, Konfliktlösungs- und Versöhnungsmethodik vorstellen und vor allem die gute Nachricht vermitteln: Eine erfolgreiche Paarkommunikation ist erlernbar, falls das eine Schwachstelle in deiner Partnerschaft wäre. Eine gelingende Kommunikation und Konfliktregulation ist eine echte Schlüsselkompetenz für glückliche Paarzeiten. Es geht hier also um das gewusst wie. Kommunikation wird generell als Übertragung von Nachrichten zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern definiert. Das klingt erstmal ziemlich einfach. Weniger banal ist jedoch die Tatsache, dass sich die Kommunikation des Menschen aus vielen Komponenten zusammensetzt. Sie ist ein kompliziertes Zusammenspiel aus der verbalen Kommunikation, also die Sprache an sich, die dafür sorgt, dass Inhalte vermittelt werden. Als zweites dann die nonverbale Kommunikation, das ist die Gestik, die Mimik, die Körperhaltung, also der Ausdruck, der zusätzlich zur verbalen Sprachäußerung dazukommt. Dann gibt es eine paraverbale Kommunikation, das nennt man das Ausdrucksverhalten des Menschen, wenn er eine bestimmte Art und Weise für das Ausdrücken verwendet, also die Sprechgeschwindigkeit, die Pausen, die Betonung, die Stimmlage und so weiter. Die Kommunikation kann synchron sein, also unmittelbar zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden, mit persönlichem Gespräch, mit Videokonferenz, als Telefongespräch oder asynchron. Das heißt, der Austausch findet nicht zeitgleich statt. Früher waren das häufig die Briefe und jetzt mit unseren modernen Kommunikationsmitteln sind wir bei der SMS oder Sprachnachricht oder anderen Botschaften angelangt. Nachdem Sender und Empfänger keine Maschinen sind, können die verschiedenen Faktoren der Kommunikation sehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden. Die zwischenmenschliche Interaktion ist daher grundsätzlich anfällig für Fehleinschätzungen und für Missverständnisse. Und die Paarbeziehung ist davon nicht ausgenommen. Hier ein kurzer Einblick in zwei aufschlussreiche Kommunikationstheorien, die dir im Folgenden kurz aufzeigen können, wodurch sich Interaktionsstörungen einschleichen können. Vielleicht kennst du ja diese Botschaft: Nicht kommunizieren geht nicht. Das ist eine der Kernthesen des berühmten Psychoanalytikers und Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. Er schreibt darüber in seinem gleichnamigen Buch, das auch heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und seine These besagt, dass sich Menschen durch ihre Mimik, durch Gesten, durch Körperhaltung und Sprache immer im Austausch miteinander befinden. Und als weiteres wichtiges Kriterium bekundet Watzlawick, dass die Kommunikation immer einen Inhaltsaspekt, aber auch einen Beziehungsaspekt enthält. So wird dein Gegenüber immer etwas von deiner bewussten oder aber auch unbewussten Kommunikation wahrnehmen und das wiederum mit ihren eigenen Antennen aufnehmen und filtern. Ein weiterer Erklärungsansatz, der das noch mehr verdeutlicht, sind die vier Ohren einer Nachricht von Schulz von Thun. Er hat sie in seinem Buch Miteinander reden, Band 1, Störungen und Klärungen, beschrieben. Der Kommunikationswissenschaftler entwickelte die These, dass jede Nachricht anhand von vier Kriterien begutachtet werden kann. Also eine Nachricht kann auf vier unterschiedlichen Ebenen gesendet und auch gehört werden. Auf der Sprachebene werden Fakten und Informationen übermittelt. Der Inhalt ist wichtig und es ist kaum irgendeine emotionale Bedeutung dabei. Beispiel: Eine Person informiert ihr Gegenüber, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommt. Und es geht ihr ausschließlich um die Mitteilung dieses Fakts. Zweiter Aspekt ist die Selbstoffenbarungsebene. Die informiert über Persönliches des Senders. Die Person könnte sehr stolz von der Gehaltserhöhung erzählen und damit indirekt offenbaren, welche besonderen Fähigkeiten sie besitzt. Das dritte ist die Beziehungsebene. Sie vermittelt Aussagen, welche auf die Qualität der Beziehung zwischen den Kommunizierenden abzielen. Die Person mit der Gehaltserhöhung könnte das Ereignis mit Nachdruck erzählen, als würde sie darauf hinweisen, die wichtigere in der Beziehung zu sein. Und als letztes gibt es den Appell. Er beinhaltet eine Aufforderung an das Gegenüber. Die Person könnte mit der Aussage "Ich habe schließlich eine Gehaltserhöhung bekommen" einen Unterton hineinwürzen, der meint "Und wann bringst auch du endlich mal mehr Geld nach Hause?" Wenn der Empfänger einer Nachricht eine andere Ebene als die vom Sender beabsichtigte Ebene wahrnimmt, kann es zu Missverständnissen kommen. Dieses Modell wird als die vier Ohren einer Nachricht oder auch als das Kommunikationsquadrat bezeichnet. Vielleicht hast du das ja schon mal gehört. Es wäre daher also notwendig, sich als Empfänger durch genaues Hinhören und forschendes Nachfragen zu vergewissern, welche Ebene das Sendende gerade gemeint hat. Aber wie kann das gut funktionieren? Das Schlüsselwort dazu ist die wertschätzende Kommunikation. Das Ziel einer konstruktiven Kommunikation ist es, sich respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen, auch wenn sich die Sachverhalte oder die emotionalen Befindlichkeiten unterscheiden. Es könnte einen alltäglichen Gesprächsdialog genauso betreffen wie einen Streitanlass. Der Leitfaden wäre also: Wir sind beide als Menschen okay, auch wenn wir bezüglich Einstellungen, Emotionen und Verhaltensweisen anderer Meinung sind. Durch diese wertschätzende Haltung entsteht eine Verbindung auf der menschlichen Ebene und die dient als Basis, Probleme anzusprechen und Lösungen zu suchen. Und dabei ist der empathische Umgang miteinander im Vordergrund. Die Sichtweise einer wertschätzenden Kommunikation geht davon aus, dass hinter jedem positiven oder negativen Gefühl ein tieferes Bedürfnis verborgen ist. Wenn du dich zum Beispiel über die Unordnung deines Partners oder deiner Partnerin aufregst, könnte dein Bedürfnis für Schönheit dahinter stecken, das du benötigst, um dich wohlzufühlen. Oder es handelt sich um das Bedürfnis, ernst genommen zu werden. Oder darum, Zeit zu sparen, weil du nicht immer nach allem suchen willst, was durch dein Gegenüber verlegt wurde. Es macht also sehr viel Sinn, die eigenen schlummernden Bedürfnisse zu reflektieren, um diese mitteilen zu können. Außerdem könnte dich diese Denkweise dazu animieren, auch auf die Bedürfnisse des oder der anderen neugierig zu werden. Die Kriterien einer wertschätzenden Kommunikation in der Praxis sind präsentes und wertungsfreies Zuhören und wahrhaftiges Mitteilen. Das Geheimnis einer erfolgreichen Kommunikation liegt vor allem im präsenten Zuhören. Präsentes Zuhören erfordert, umfänglich die Aufmerksamkeit dem Gegenüber und dessen Mitteilungen zu widmen. Das Zuhören wird augenblicklich boykottiert, wenn du das Gehörte sofort im Geiste bewertest und dir während des Zuhörens eine Antwort parat legst. Dann fällst du aus dem gegenwärtigen Moment und dann kannst du den oder die Partnerin nicht wirklich hören. Als Erzählende oder Erzählender sollst du ehrlich darüber berichten, wie es dir geht oder was dich verletzt hat. Vermeide dabei Schuldzuweisungen. Wenn jemand Schuld vorgeworfen wird, findet ein Angriff statt und das vereitelt das unvoreingenommene Zuhören. Wichtig ist, dass beide Personen die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Worte übernehmen. Der Partner oder die Partnerin ist dafür nicht verantwortlich. Das produziert jeder in sich selbst. Das große Plus des präsenten Zuhörens und respektvollen, wahrhaftigen Mitteilens ist, dass du dein Gegenüber wirklich in seiner Wirklichkeit verstehen kannst und nicht versuchst, es zu verändern. Diese Haltung sollte gegenseitig sein. Damit ebnet ihr den Weg für mehr Vertrauen. Ihr werdet durch Konfliktsituationen und deren Klärung emotional in Verbindung bleiben und euch nicht verlieren. Aufgrund der oft komplexen verbalen, nonverbalen und paraverbalen Mitteilungen während eines Gespräches lohnt es sich, als Zuhörende oder Zuhörender zwischendurch Verständnisfragen zu stellen. Habe ich das richtig verstanden? Zum Beispiel. Also mit offenen Fragen das Gehörte weiter zu erforschen. Was meinst du damit konkret? Zum Beispiel. Und am Ende mit eigenen Worten zu wiederholen und zusammenzufassen. Ich habe von dir gehört, dass... So kann der bzw. die Sendende sich vergewissern, dass die Nachricht in seinem oder ihrem Sinne wirklich verstanden wurde. Das wären die Basics einer wertschätzenden Kommunikation. Welche Art an Kommunikation ihr auch immer in eurer Paarbeziehung führt. Diese Art und Weise in eure Gesprächskultur einzubauen, ist schon mal die halbe Miete. Interessant sind jetzt drei spezifische Methoden, welche diese Basics integrieren. Es handelt sich um eine Methode für einen konstruktiven, kommunikativen Austausch, für eine erfolgreiche Konfliktklärung und ein gesundes Versöhnungsprozedere. Diese Beziehungsbasics sind so wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen in den ersten Schulklassen. Sie sind tragende Pfeiler für eine langfristige glückliche Liebesbeziehung und sie gehören in den methodischen Paarwerkzeugkoffer. Idealerweise verwendet ihr diese verschiedenen Praktiken in eurer Beziehung je nach Gesprächs- oder Konfliktanlass. Was ich euch jetzt dann vorstelle, ist das Counsel. Das ist sehr wertvoll einsetzbar, wenn es um einen intensiven Austausch zu wichtigen Themen geht. Die gewaltfreie Kommunikation ermöglicht in effektiver Weise Konflikte zu klären. Und ich stelle noch ein Prozedere von Hans Jeluschik vor, das hilft, Versöhnung einzuleiten. Beim Counsel dreht sich fast alles um das Zuhören. Es ist ein uralt modernes Rederitual. Menschen sitzen im Kreis, hören sich aufmerksam zu, kommunizieren mit einem Redeelement und einfachen Rederichtlinien. Und der Effekt ist immer wieder sehr verblüffend. Denn auf diese Weise gelingt es, respektvoll miteinander über wichtige Angelegenheiten zu sprechen und intensiv und wertungsfrei zuzuhören. Und damit öffnet sich ein Raum für tiefes Mitgefühl und Verständnis und eine Art Weisheit, die neue Lösungen hervorbringen kann. Die Methode, das heißt gemeinsam zu Rate sitzen, Counsel, ist für viele Zielgruppen geeignet, für soziale Gruppen, für Teams, für Schulklassen, aber eben auch für Familien und Paare. Die Magie dieser Kommunikationsform ist in archaischen Erfahrungen verankert. Denn lange vor den ersten Schriftzeichen versammelten sich Menschen um ein Feuer und gaben so ihre Traditionen und ihr Wissen weiter. Die Aufnahme dieses Settings oder Wiederaufnahme wirkt wie eine Rückerinnerung. Dieses am Feuer sitzen und sich Geschichten erzählen und die Gemeinschaft spüren, liegt den Menschen in den Genen. Das respektvolle Zuhören und die Art und Weise des Austausches signalisiert außerdem eine besondere Anteilnahme an der sprechenden Person. Die Zuhörenden schenken vollste Präsenz und der oder die Sprechende kann authentisch ihr Anliegen vorbringen. Wie oft im Leben gibt es solche Situationen, wertschätzend gehört zu werden? Das Council setzt diesen Maßstab. Die Ursprünge der hierarchiefreien, respektvollen Kommunikation sind in unterschiedlichsten Kulturen zu finden. Die Ojai Foundation, ansässig in Kalifornien, ließ sich von den Erfahrungen der traditionellen UreinwohnerInnen inspirieren und die Mitglieder der Organisation reicherten das alte Wissen mit Erkenntnissen moderner Gruppendynamiktechniken an. Federführend in der Entwicklung der Methode sind Virginia Coyle und Jack Zimmerman. Beide veröffentlichten ein Buch mit dem Titel Der große Rat. Das Buch gibt es inzwischen auch in Deutsch. Es gibt weiterhin ein internationales Council-Netzwerk und Ausbildungen zu Council-Trainerinnen. Wer sich also dafür interessiert und vertieft einsteigen möchte, dem sei die Literatur anzuraten oder auch Seminare über Council zu besuchen. Wenn du den Spirit of Council selbst ausprobieren möchtest, dann solltest du 4 Bereiche berücksichtigen. Die Vorbereitung des Gesprächsraumes, den ritualisierten Ablauf, 5 Rederichtlinien und die Art des Council-Formates. Ich werde es dir jetzt im Folgenden vorstellen. Um das besondere Setting des Councils hervorzuheben, wird der Gesprächsraum zuerst vorbereitet. Die Teilnehmenden sitzen im Kreis, entweder auf Kissen am Boden oder auf Stühlen, und die Mitte wird schön vorbereitet. Das heißt, eine Gestaltung vielleicht mit einem Tuch am Boden, mit einer Kerze darauf, Blumen und vor allem das Redeelement. Das könnte eine Wurzel sein, ein Holzstab, aber auch ein Handy oder alles, was die Gruppe bestimmt, das eben als Redeelement verwendet wird. Diese besonders geschmückte Mitte untermalt die wertschätzende Atmosphäre des Gesprächs. Das Council entfaltet seine tiefe Wirkung durch einen ritualisierten Ablauf. Es kann also daher auch den schamanisch orientierten Methoden zugeordnet werden. Es hat einen definierten Anfang, eine Redezeitphase und ein bewusst gesetztes Ende. Dieser Ablauf ermöglicht es, aus dem Alltag herauszutreten und sich ganz dem Gesprächsprozess zu widmen. Für die Anfangsphase kann einfach eine Kerze entzündet werden, vielleicht mit einer Widmung, die man sprechen kann, für eine persönliche Widmung oder für etwas Größeres, vielleicht für Probleme, die es gerade in der Welt gibt oder persönlich für die Gesundheit eines anderen Menschen. Wer es noch nie gemacht hat, probiert es aus, denn es hat wirklich eine tolle Wirkung und bringt noch mehr etwas Feierliches oder Besonderes in den Gesprächsraum. Nach dieser Eröffnung Werden die 5 Rederichtlinien erklärt oder wiederholt, wenn das Council sowieso des Öfteren gemacht wird? Die Rederichtlinien sind das erste, es spricht nur die Person, die den Redegegenstand hat. Und die spricht mit Respekt ihre Geschichte oder ihren Beitrag, für sich selbst respektvoll und auch zu den Menschen im Kreis respektvoll. Das zweite ist, dass die Person die Essenz sprechen soll. Die Aufforderung ist, erzähle das, was für dich wahr ist und bleib beim Wesentlichen. Rede nicht um den Brei herum. Und das dritte ist, spontan zu sprechen. Sich überraschen zu lassen, was aus dem Augenblick heraus gesagt werden mag. Also auch dem Augenblick und dem Moment zu vertrauen, dass das, was wirklich gerade auch wichtig ist, schon zum Vorschein kommt. Die vierte Regel gilt für die Zuhörenden. Es heißt, von Herzen zuzuhören, also achtsam und respektvoll und vor allem sehr präsent dabei zu sein. Die fünfte Regel heißt, Bewertungen weglassen. Bewertungen werfen aus dem bewussten Zuhören heraus, wie vorher schon erklärt. In dem Moment, wo du das aber bemerkst, bist du im Endeffekt schon wieder beim Zuhören dabei und kannst dich darauf konzentrieren. Es gibt noch zusätzliche Hinweise. Nach jedem Redebeitrag können die Sprechenden ihren Beitrag nochmal bestätigen mit einem Wort, zum Beispiel Aho oder Okay oder Amen oder irgendeinem Wort. Und die Bedeutung ist einfach, ich habe gesprochen und bin jetzt mit meinem Redebeitrag fertig. Und der Kreis oder die Zuhörenden wiederholen dieses Wort alle zusammen gleichzeitig. Und es bedeutet, wir haben dich oder als Paar, ich habe dich gehört. Wenn eine Rederegel missachtet wird, dann kann es eine oder einer der Teilnehmenden kurz ansprechen. Dann geht die Gruppe oder das Paar ins Schweigen, sammelt sich wieder und das Council wird weitergeführt. Nach diesem Auftakt, also die Eröffnung und die Wiederholung der Regeln, startet die Redezeitphase mit dem Redeelement. Es gibt verschiedenste Council-Formate. Hier möchte ich das Web-Council erklären. Web, also das Netz. Es entsteht ein Netz, ein unsichtbares, durch die Redebeiträge, das sich zwischen den Menschen webt. Und zwar liegt dafür das Redeelement in der Mitte. Wer eine Inspiration hat oder einen Impuls, etwas zu sagen, schnappt sich diesen Stab und spricht seinen Beitrag. Und wenn er fertig ist oder sie, wird das Redeelement wieder in die Mitte zurückgelegt und der Nächste oder die Nächste, die sich von dem vorherigen Beitrag animiert fühlt und wieder eine Geschichte dazu weiß, erzählt diese, indem sie sich den Redestab nimmt und dann wieder ihren Beitrag gibt. Dann geht der Stab wieder zurück in die Mitte. Und so weben sich die Themen und Beiträge ineinander. Eine Geschichte ergibt die nächste und es ist wie so eine Kettenreaktion. Es gibt auch noch ein Antwort-Council-Format. Da hält die Person, die diesen Redestab hat, diesen die ganze Zeit in der Hand, stellt eine Frage an die Gruppe oder an das Gegenüber und hört sich so lange Antworten an, bis sie das Gefühl hat, jetzt ist gut und legt dann das Redeelement wieder zurück in die Mitte. Und Paare können ein ganz besonderes Setting nutzen. Die können sich zu zweit auf den Boden setzen und noch ein Sitzkissen oder einen Stuhl dazustellen für die Beziehung. Das wird dann ein Symbol für die Beziehung. Und nach Eröffnung des Rituals und nach den Redebeiträgen, die hin und her gehen, kann ab und zu auf diese Beziehung geblickt werden und geguckt werden, was würde denn jetzt dieses Wesen Beziehung zu dem Paar sagen. Es ist auch möglich, dass man sich auf dieses Kissen oder auf den Stuhl der Beziehung setzt und einfach hineinfühlt, wie die Beiträge aus der Beziehungsperspektive wirken. Eine weitere Council-Variante für Paare ist empfehlenswert, wenn ihr gut zuhören könnt. Da kann eine Person einen vorab festgelegten Zeitraum nutzen, vielleicht 10 Minuten, den Redestab nehmen und diese Zeit zum Sprechen verwenden und danach wechselt es und die andere Person hat 10 Minuten Zeit oder 20 oder was ihr eben vereinbart habt. Das erfordert allerdings eine besondere Disziplin und Übung im Zuhören. Als nächstes geht es um Konfliktlösungsstrategien. Hierzu möchte ich aber vorab einen Streifzug in die Welt der Konflikte unternehmen. Was genau ist denn ein Konflikt? Was charakterisiert ihn und grenzt ihn von einer Meinungsverschiedenheit ab? Bei Meinungsverschiedenheiten geht es im Schwerpunkt um einen Sachverhalt. Diese wird verhandelt und je nach Argumentation sind die Diskutierenden grundsätzlich fähig, ihre Position auch mal aufzugeben. Ein Konflikt ist vorrangig mit starken emotionalen Anteilen verknüpft, weshalb man ungern von seiner Überzeugung abweichen möchte. Die KonfliktpartnerInnen sind Argumenten immer weniger zugänglich, weil es ganz letztlich um Sieg oder Niederlage geht. Ein Konfliktereignis baut sich über verschiedene Ebenen auf. Meist liegt ein Konfliktpotenzial vor, und wenn es vorliegt, können verschiedenste Faktoren Konflikte ganz einfach begünstigen. Beispiel: Eine Partnerin staubsaugt am Wochenende die Wohnung. Das ist die Verabredung des Paares. Der Partner kauft in der Zwischenzeit ein. Als er zurückkommt, findet er, dass das Staubsaugen ganz schön schlampig ausgeführt ist. Aber er schweigt darüber, denn er weiß um ihren Stress in der Arbeit und will sie nicht mit seiner Kritik belasten. Es gibt danach dann die nächste Stufe, die Konfliktdynamik. Aus dem vorhandenen Konfliktpotenzial entwickelt sich eine spezifische Dynamik und Aktionen und Gegenaktionen entzünden sich immer mehr, ähnlich einer brennenden Dynamitschnur. Verbale und nonverbale Verhaltensweisen bringen die Streitenden in immer tiefere Konfliktverwicklungen. Sie hören sich dann nicht mehr richtig zu, wollen ihren Standpunkt loswerden, mit allen ihren Emotionen inklusive. Und die Ebene der Aufmerksamkeit verengt sich immer mehr auf einseitige Sichtweisen. Sachverhalte, die in die eigene Argumentation passen, die zählen, andere werden ausgeblendet. Und auf der Gefühlsebene reagieren die Konfliktparteien gereizt, gereizter, noch mehr gereizter und ihr gegenseitiges Einfühlungsvermögen nimmt ab. Was dann oft zutage kommt, sind alte Konfliktmuster, alte automatisierte Verteidigungssysteme von früher, die der oder diejenige gelernt hat. Das könnte sein Flucht oder Angriff oder Rückzug. Und bei einem heftigen Konflikt, wenn psychische, manchmal auch physische Wunden und Verletzungen gegenseitig sich zugefügt werden, dann geht die Dynamik immer schneller, die Geschwindigkeit nimmt zu, Vorwürfe, Beleidigungen, eben vielleicht auch körperliche Gewalt, und dann ist der Konflikt eskaliert. Beispiel: Das Wochenende darauf lässt sie das Staubsaugen ganz ausfallen, während er einkauft. Und das bringt ihn so auf die Palme, dass er einen krassen Streit vom Leder zieht und die Vorwürfe steigern sich so, dass am Schluss sie aus der Türe hinausläuft, sie zuknallt und eine Woche lang wird da nicht mehr miteinander gesprochen. Es gibt also verschiedene Erscheinungsformen von Konflikten. Einer davon ist der hitzköpfige Streit, also ein heißer Konflikt. Es gibt aber auch kalte Konflikte. Das Paar entfernt sich immer weiter in der Beziehung voneinander und sie machen immer weniger miteinander bis hin zum Beziehungsabbruch. Es gibt auch verschobene Konflikte und da weichen dann die Konfliktparteien auf andere Themen aus, die besser zu handeln sind, wenn man darüber streitet, wenn das ursprüngliche Thema zu heiß oder vielleicht zu gefährlich ist. Die Folgen eines Konflikts ist immer die Frage, Kurve kriegen oder nicht. Und je nach Lösungsmodus, je nach Schwere und Eskalationsgrad treten dann unterschiedliche Folgen auf. Die Bandbreite reicht eben von friedlichen Lösungen, von neuen Perspektiven, vom Verständnis des anderen bis hin zu Negativergebnissen wie Stagnation der Beziehung oder des Konfliktthemas oder Entzweiung der Beziehung. Wichtig ist, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass es unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Konfliktstadien gibt. Solange das Konfliktpotenzial noch dahinschwelt oder die Konfliktanbahnung oder die voll entfaltete Konfliktdynamik am Laufen ist, ist die Aussprache das Mittel der Wahl. Wenn der Konflikt schon eskaliert ist, also wenn alles aus den Fugen gerät und die Gefahr besteht, dass die Streitenden sich immer tiefer verletzen, dann ist die Eskalation angesagt. Und das passiert durch Verlangsamung der Dynamik. Und das wiederum ist machbar, indem die Konfliktbesprechung auf einen neuen Zeitpunkt verlegt wird, die Konfliktparteien sich sofort voneinander distanzieren und, falls nötig, externe Hilfe in Anspruch nehmen, wie Coaching oder Mediation. Bevor ich auf die Strategien zur Konfliktlösung eingehe, möchte ich dich zu einer inspirierenden Überlegung motivieren. Werfe mal einen kurzen Blick auf deine eigenen vergangenen Konflikterfahrungen. Welche Konfliktdynamik hat sich in deiner Gegenwartspaarbeziehung vorherrschend entwickelt? Und hat diese vielleicht mit individuellen Konflikterfahrungen aus deinen Kindheitstagen zu tun? Also was hast du oder habt ihr in euren Herkunftsfamilien über Konflikte gelernt? Waren die Eltern oder die Bezugspersonen Vorbilder oder Antivorbilder? Welchen leitgebenden Kodex haben sie für Konflikte aufgestellt? War Streit ein Tabu? Und wenn es doch zu Auseinandersetzungen kam, wirkte das dann existenziell bedrohlich? Oder gehörte das Streiten vielleicht zum Familienalltag, um die Meinung auszudrücken, um sich durchzusetzen? Und danach war es selbstverständlich, sich wieder zu vertragen. Wie hat das alles auf dich gewirkt? Welche Schlüsse hast du selbst daraus gezogen, wenn es um das Thema Konfliktkultur geht? Wichtig ist, dass du dich selbst bezüglich deines Umgangs mit Konflikten gut kennst, dass du weißt, wie du reagierst, wenn es dir zu viel wird und welches archaische Reaktionsmuster du dann aus der Tasche ziehst. Es wäre auch hilfreich, wenn ihr euch da als Paar darüber austauschen könntet, denn schließlich treffen sehr wahrscheinlich verschiedene Konflikterfahrungen und Verhaltensweisen aufeinander. Und je besser ihr gegenseitig eure individuellen Reaktionen versteht, umso fairer werdet ihr streiten. Eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle und auch Konfliktlösungsmethoden ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Sie ist deswegen so erfolgreich, weil der Dialog klaren Gesprächsregeln folgt und einen schematisierten Gesprächsablauf hat. Diese Dialogform eignet sich hervorragend, um Meinungsverschiedenheiten und Konflikte fair und verständniserzeugend zu besprechen und auch zu lösen. Hier ist die absolute Kurzform das Wesentliche über die Methode. Wenn du dich tiefer damit befassen möchtest, ist auch hier angeraten, Seminare zu besuchen und die Literatur darüber zu lesen. Ein Konfliktklärungsgespräch hat 4 Ebenen. Es geht dabei um die Mitteilung der Beobachtung, der Gefühle, des Bedürfnisses und eines Wunsches. So, wenn ihr euch über einen Konflikt unterhalten möchtet und ihn klären möchtet, beginnt eine Person und sie bespricht zuerst einmal das, was sie bezüglich der Problemsituation beobachtet hat. Also sie bringt die Fakten auf den Tisch und vermeidet dabei jede Form von Schuldzuweisung. Es ist ein bisschen so, als wäre sie eine Kamera, die etwas filmt und beschreibt genau das, was vorgefallen ist, sehr sachlich. Es könnte jetzt ein Vorfall gewesen sein, wo das Gartentor offen gelassen worden ist und der Hund dann hinausläuft. Und wenn sie die Beobachtung schildert, dann sagt die Person, ich habe gerade gesehen, dass du das Gartentor offen gelassen hast. Dann geht es im nächsten Schritt darum, dass sie ihre Gefühle äußert, die durch diese Situation ausgelöst wurden. Beispiel, das ärgert mich, weil ich dann wieder hinausgehen muss, um es zu schließen, damit der Hund nicht wegläuft. Danach geht es um die Bedürfnisformulierung. Also es geht darum, welches dahinterliegende Bedürfnis die Gefühle ausgelöst haben. Dafür ist es wichtig, das am besten schon vor dem Gespräch zu klären oder sich klar zu sein, welches Bedürfnis durch die Konfliktsituation nicht erfüllt wurde oder verletzt wurde. Beispiel, ich brauche dein Mithelfen, damit ich nicht immer doppelt Arbeit habe. Und abschließend wird ein Wunsch formuliert. Die Person äußert also einen Wunsch oder eine Bitte, was zukünftig anders werden soll. Beispiel, zukünftig wünsche ich mir von dir, dass du daran denkst und falls du es vergessen solltest, dass du das Gartentor auf meine Bitte hin schließt. In dieser Abfolge spricht die erste Person, danach kommt die zweite Person und geht nach dem gleichen Schema vor und beschreibt ihre Sichtweise. Ganz wichtig ist, dass am Ende keine Forderungen gestellt werden, sondern dass der Wunschcharakter erhalten bleibt. Keiner ist also verpflichtet, etwas tun zu müssen. Und in der Regel wirkt die Wunschformulierung wie eine Einladung, zu einer Kooperation. Und erfahrungsgemäß wird das eher berücksichtigt als eine Forderung. Die Gesprächsregeln sind ähnlich wie bei der wertschätzenden Kommunikation. Es geht darum, das Anliegen so konkret und sachlich wie möglich zu schildern und bei den Fakten zu bleiben. Auf Bewertungen und Interpretationen zu verzichten, in der Ich-Perspektive zu sprechen und dem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Die gewaltfreie Kommunikation birgt große Potenziale. Besonders bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten eine heftigere Streitentwicklung zu verhindern und dabei im konstruktiven Gesprächsmodus zu bleiben. Denn jede Person spricht über sich selbst in einem anklagefreien Raum, welcher Bedürfnisse und Wunschäußerungen zulässt. Es ist anfangs tatsächlich etwas Übung erforderlich, um diese vier Schritte in ihrer Reihenfolge zu beachten und um nicht zu emotional zu werden. Aber letztlich werdet ihr daraus eine konstruktive Konfliktlösungskultur entwickeln können, die euch als Paar in vielen Situationen und Diskussionen und Auseinandersetzungen helfen könnte. Jetzt kommt der dritte Punkt des Kommunikationswerkzeugkastens. Es geht eigentlich um ein Plädoyer für eine Kultur des Verzeihens. Jede harte Auseinandersetzung hinterlässt Kerben im Beziehungsherz. Manche sind nur schwer zu reparieren, vor allem, wenn sich die Vorfälle wiederholen. Denn bei den Menschen, die uns nahestehen und die wir lieben, schmerzen heftige Konflikte und emotionale Verletzungen am stärksten. In vielen Fällen ist es jedoch schon möglich, über einen Prozess der Versöhnung das Feld des Vertrauens wieder zu aktivieren. Einige Punkte sind sehr hilfreich, damit eine Versöhnung wirken kann, und die hat Hans Jeloschek in seinem Buch »Wie Partnerschaft gelingt – Spielregeln der Liebe« beschrieben. Die Versöhnungsschritte sind folgende. Erstens, der Verletzte sollte seine Sichtweise und seine Erfahrung, dass er sich verletzt fühlt, nicht übergehen, sondern kommunizieren. Zweitens, die Person, die verletzend war, sollte den verletzenden Effekt ihrer Aktion anerkennen und nicht verleugnen, nur weil es sich aus ihrer Sicht anders darstellt. Der oder die Verletzte empfindet den Vorgang oder den Vorfall als Verletzung und das zählt. Aussagen wie »Ich wollte dir nicht wehtun« helfen da wenig weiter, denn sie würden unterstellen, die Verletzung habe gar nicht stattgefunden, weil sie ja nicht gewollt war. Fakt ist aber, dass sie beim Gegenüber erlebt wurde. Hilfreicher ist, ich habe verstanden, dass ich dich verletzt habe. Drittens, eine aufrichtige Bitte um Verzeihung seitens des Verletzenden für die verletzende Komponente des Vorgangs oder Vorfalls wäre anzuraten. Das heißt, man könnte dann sagen, es tut mir wirklich leid, dich in diesem Punkt verletzt zu haben. Kannst du mir bitte verzeihen? Und viertens, kann es passieren, dass die Bitte um Verzeihung nicht angenommen wird? Und dann ist es wichtig, ein Angebot für eine Wiedergutmachung zu unterbreiten, um den Versöhnungswillen zu zeigen und zu signalisieren, ich strenge mich wirklich an, ich strenge mich von Herzen an, dass wir gut miteinander sind. Womit kann ich zu einer Versöhnung beitragen? Und damit abzufragen, was denn als Wiedergutmachung überhaupt zählt. Und fünftens ist es wichtig, dass der Verletzte oder die Verletzte kein verdecktes Sündenregister anlegt und den Verletzenden dadurch auf eine Daueranklagebank verbannt. Es ist also wichtig, dass die Verzeihung gilt und der verletzende Vorfall einfach dann nach diesem ganzen Prozedere fallen gelassen wird. Abschließend noch interessante Ergebnisse einer Studie von PsychologInnen der Universität von Texas in Dallas. Sie haben Konfliktlösungsstrategien in Beziehungen analysiert und vor allem die Verhaltensweisen nach dem Streit unter die Lupe genommen. Durch die Studie wurde herausgearbeitet, dass das Verhalten eines Paares danach essentielle Auswirkungen auf die Beziehung hat. Hier sind zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens, eine aktive Wiedergutmachung ist die erfolgreichste Strategie, um nachhaltig Konflikte zu lösen. Und zweitens, die destruktivste Variante ist, laut der Forschenden, die Vermeidung der Beziehung, wenn die Partnerin oder der Partner sich voneinander zurückziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Beitrag eine effektive Werkzeugkiste für konstruktive Kommunikation und Konfliktregulation aufzeigen, die du nach Bedarf in deiner Paarbeziehung anwenden kannst. In den nächsten Podcast-Folgen geht es um 5 essentielle Problemzonen einer Paarbeziehung inklusive von möglichen Lösungswegen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.